SRF 3.
Nach dem Rücktritt von Staatssekretär Yves Rossier, was sagt uns die Vorgeschichte und was für eine Person soll den Posten übernehmen? Nach dem AHV-Plan der zuständigen Nationalratskommission, wie sieht das Volk die Einschnittpläne und wie mehrheitsfähig sind sie? Nach dem Jahrhundertregen im Süden von Louisiana, wie geht es für die Flutopfer weiter und warum glänzt Präsident Obama durch Abwesenheit? Auch in der Schweiz zieht eine Regenfront durch heute, im Süden ist es gewittrig, morgen wird es wechselhaft und windig. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Außenminister Didier Burkhalter muss sich nach einem neuen Staatssekretär umschauen. Yves Rossier, der bisherige Amtsinhaber, will nicht mehr. Er will Schweizer Botschafter im Ausland werden. In Madrid, heißt es gerüchteweise. Wir haben jetzt die Hintergründe seines Abgangs. Und wir fragen, was erwartet man in den Chefetagen der Bundesratsparteien von Rossiers Nachfolge? Inlandredaktor Peter Maurer.
Der undiplomatische Diplomat. Das Feindbild der EU-Skeptiker, der blitzgescheite, schnelle Brüter im Außendepartement, der Hintertreiber des Volksmeers bei der Masseneinwanderungsinitiative. So charakterisierten Feind und Freund immer wieder jeden Mann, der jetzt genug hat, dem man das EU-Dossier, das wichtigste außenpolitische Geschäft, weggenommen hat. Yves Rossier. Er hat polarisiert, hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat zum Beispiel laut gesagt, dass der Europäische Gerichtshof bei Streitigkeiten zwischen der EU und der Schweiz das letzte Wort haben könnte. Fremder Richter. Das war zu viel. Rossier und sein Chef, Burkhalter, kamen unter Druck. Ein Teil des Bundesrates traute dem wirbligforschen Rossier nicht mehr. Etwas musste geschehen. Spitzendiplomat Rossier wurde in Sachen EU entmachtet. Rossier sei, sagt heute CVP-Präsident Gerhard Pfister kurz,
das Bauernopfer.
Rossier, das Bauernopfer.
Das stimmt nicht, das bestreite ich so.
Wehrt sich FDP-Präsidentin Petra Güssi für das freisinnige Duo Rossier-Burkhalter. Die Frage stellt sich, was muss die künftige Nummer 2 im EDA mitbringen für diesen äußerst anspruchsvollen Job? Eine starke Führungspersönlichkeit, ein Top-Verhandler, fordert SVP-Frontmann Albert Rösti und politisch.
Dieser Mann muss unbedingt auch die Gefühlslage in der Schweiz gegenüber der EU, die natürlich sehr kritisch ist, er muss diese Gefühlslage auch rüberbringen. Er muss auch rüberbringen, dass wir im betreffend Zuwanderung eben ein Sonderfall sind.
Da winkt SP-Chef Christian Löwra freilich vehement ab. Auch Rossiers Nachfolger oder Nachfolgerin müsse Klartext sprechen. Und zwar nicht nur gegenüber Brüssel, sondern auch innenpolitisch.
Es ist vom Vorteil, wenn wir Diplomaten haben, die ein minimales Format auch persönlich haben. Und das hat Yves Rossier beigebracht. Und ich hoffe, dass sein Nachfolger aus dem gleichen Holz geschnitten ist.
Diese Persönlichkeit soll per Ausschreibung gefunden werden. Petra Gössi zum Profil.
Also sie muss vor allem international gut verknüpft sein, sie muss Freude an der Arbeit haben und das Auswahlverfahren ist dann auch Sache des Bundesrates.
Von wegen Bundesrat. CVP-Präsident Pfister zielt auf den EDA-Chef.
Ich sehe weniger den Nachfolger von Herrn Rossi gefordert als Bundesrat Burkhalter selber, der sich mit seiner europapolitischen Vorstellung im Bundesrat isoliert. Und es wäre wünschenswert, wenn der Bundesrat in Europafragen wieder mit einer Stimme sprechen würde.
Yves Rossier selber war heute Morgen nicht erreichbar.
Und apropos Parteien. Gleich drei davon halten heute ihre Delegiertenversammlungen ab. Konrad Muschk im Nachrichtenstudio.
SVP und Grüne stellen die Schweiz und die EU ins Zentrum ihrer Diskussionen. Bei der Versammlung der CVP in Appenzell geht es um die Zukunftsstrategie der Partei. Bei der SVP-Delegiertensammlung in Wettingen hält der Schweizer Chefunterhändler bei der EU, Jacques de Watteville, ein Referat unter dem Titel «Warum ein Rahmenabkommen mit der EU?». Und bei den Grünen in Freiburg geht es um die Frage, wie das Verhältnis Schweiz-EU künftig aussehen soll. Die Bundesanwaltschaft erhält im Fall des angeklagten Financiers Dieter Behring weitere Arbeit. Nach Anzeigen gegen Bundesanwalt Michael Lauber und gegen zwei weitere Angestellte will Behring nun, dass gegen den Präsidenten des Bundesstrafgerichts in Bellinzona ermittelt wird, gegen Daniel Kipfer-Fasciati. Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA einen entsprechenden Bericht des Tagesanzeigers. Es sei eine Strafanzeige eingegangen, unter anderem wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch, Urkundenfälschung und versuchter Begünstigung. Kipfer Fasciati leitet das Dreiergremium, das den Fall Behring im Juni verhandelte. Das Urteil wird Ende September erwartet. Wegen des Zika-Virus haben die US-Behörden für Miami Beach im Bundesstaat Florida eine Reisewarnung herausgegeben. Dort wurden 5 neue Zika-Fälle registriert. Damit sind nun insgesamt 36 Menschen infiziert, bei denen das Zika-Virus vor Ort übertragen wurde. Der Großteil der 524 Zika-Patienten in Florida wurde dagegen bei Reisen in Zika-Gebieten in Lateinamerika infiziert. Das Zika-Virus wird von Mücken, aber auch durch Geschlechtsverkehr übertragen und ist für Erwachsene meist harmlos. Bei Schwangeren kann es aber dazu führen, dass Babys mit Schädelmissbildungen geboren werden. Die griechische Küstenwache hat im Süden der Insel Mykonos ein Boot mit knapp 40 Flüchtlingen aufgegriffen. Laut den Behörden wurden 2 mutmaßliche Schlepper verhaftet. Dass die Flüchtlinge so weit westlich gestrandet seien, sei ein Anzeichen dafür, dass Menschenschmuggler versuchten, neue Routen aufzubauen, um die Menschen von der Türkei direkt nach Italien zu bringen, so die Behörden. Bisher sind Flüchtlingsankünfte auf der beliebten Touristeninsel Mykonos sehr selten. Gegenwärtig befinden sich laut den Behörden rund 58.000 Flüchtlinge in Griechenland. Das türkische Parlament will die Beziehungen zu Israel normalisieren. Damit kann ein Streit, der seit 2010 zwischen beiden Ländern schwelt, beigelegt werden. Hintergrund ist der Angriff Israels auf einen türkischen Hilfskonvoi für den Gazastreifen. Dabei wurden 10 Türken getötet. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu wird Israel der Türkei 20 Millionen Dollar als Entschädigung für den Angriff zahlen. Das Wetter. Heute zieht eine Regenfront von Ost nach West bei einer Temperatur von 20 Grad. Im Westen wird es gegen Abend allmählich freundlicher, im Süden fällt teils ergiebiger Gewitterregen. Morgen bringt der auffrischende Westwind wechselhaftes Wetter, im Süden ist es deutlich freundlicher.
Mittag.
Die politische Schlacht um die Reform der Altersvorsorge in der Schweiz ist in vollem Gang. Gestern hat die zuständige Nationalratskommission den Zweihänder ausgepackt und eine höchst umstrittene Version vorgelegt, die ganz auf rechtsbürgerlicher Linie liegt. Sie sieht unter bestimmten Umständen auch eine Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre vor. Noch bevor die Nationalratsdebatte begonnen hat, sagen Experten, das ist so kaum mehrheitsfähig. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern kommt das Rentenalter 67 schlecht an, selbst wenn es schrittweise eingeführt wird, weiß Silja Häusermann, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Zürich.
In unseren eigenen Umfragen würde eine solche schrittweise Erhöhung in der Gesamtbevölkerung die Reform ungefähr 12-13 Prozentpunkte an Zustimmung in einer Volksabstimmung kosten.
Sogar bei bürgerlichen Wählern sei das Rentenalter 67 unpopulär, genauso wie bei den Älteren, die gar nicht mehr davon betroffen wären. Anders sieht es aus bei der Anpassung des Frauenrentenalters auf 65.
Gewerkschaften und Linke haben sich ja anfangs sehr stark dagegen ausgesprochen, aber selbst ihre eigene Wählerschaft steht diesem Vorschlag nicht besonders negativ gegenüber.
Dieser Punkt dürfte also kein Problem sein. Auch Bundesrat und Ständerat haben sich bereits für das höhere Frauenrentenalter ausgesprochen. Was hingegen die AHV-Reform akut gefährdet, sind die vorgeschlagenen Kürzungen der Witwenrenten. Für Expertin Silja Häusermann ist es rätselhaft, warum die bürgerliche Mehrheit in der Nationalrätlichen Sozialkommission darauf beharrt.
Es ist ein Reformelement, das in der Bevölkerung enorm unpopulär ist. Denn es kostet die Reform viel an Zustimmung, ohne dass es massive Spareffekte bringen würde.
Das letzte Wort in der AHV-Revision ist noch nicht gesprochen. Im Seilziehen zwischen National- und Ständerat muss ein Kompromiss gefunden werden. Eines scheint klar. Die Vorschläge der Nationalratskommission sind 1:1 nicht mehrheitsfähig.
Info 3 Mittag.
Donald Trump hat die Gummistiefel montiert. Medienwirksam ist er in die überfluteten Gebiete in Louisiana gereist, wo starke Regenfälle ein historisches Hochwasser verursacht haben. Das Rote Kreuz spricht von einer epischen Katastrophe. Tausende Menschen haben in den Fluten alles verloren, was sie besaßen. Manche von ihnen fragen sich, warum US-Präsident Obama noch nicht vor Ort war. Aber die meisten können kaum über die nächsten Stunden hinausdenken. Es berichtet Martina Butler.
Die Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Louisiana stehen vor dem Nichts. So wie Bob Gately, der von NBC begleitet wird, als er zum ersten Mal wieder in sein Haus kommt.
Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mal, wo wir wohnen werden, wo wir anfangen sollen.
Die größte Herausforderung? Genügend Unterkünfte für die Menschen finden, die vor den Fluten flüchten mussten. Und Geld zusammenzubekommen für den Wiederaufbau. Denn nur rund ein Fünftel aller Hausbesitzer hat eine Versicherung gegen eine derartige Flutkatastrophe. Eric Randall gehört nicht dazu.
Ich habe meine Kreditfirma angerufen, was meine Versicherung angeht, und ich war mir sicher, dass alles läuft.
Doch der Kredit war an ein anderes Unternehmen verkauft worden und die hatten die Versicherung gekündigt, ohne Randall zu informieren. Mehr als 85.000 Menschen haben sich für Notfallhilfen registriert. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA zahlt pro Haushalt maximal $33.000. Für viele ein Tropfen auf den heißen Stein. Donald Trump hat am Freitag 30 Minuten in Louisiana Halt gemacht. Er wollte sich selbst ein Bild und Wahlkampf machen. US-Präsident Barack Obama war noch nicht da, allerdings weil er darum gebeten wurde. Obama will nicht im Weg stehen bei den Aufräumarbeiten, heißt es offiziell. Er reist am Dienstag nach Louisiana. General Russell Honoré, der die Aufräumarbeiten in New Orleans nach Hurricane Katrina koordiniert hat, erklärt auf CNN, warum es eine gute Entscheidung des Präsidenten war, wegzubleiben, auch wenn viele Bürger ihn sicher gern hier gesehen hätten.
Der Präsident muss in Washington bleiben und alles mobilisieren, um Leben zu retten. Es ist besser, wenn er kommt, wenn wir wieder aufbauen.
Diejenigen, die den Präsidenten beschützen, seinen Besuch begleiten würden, werden derzeit viel dringender bei der Katastrophenhilfe gebraucht. Nach und nach kehren nun die Menschen zurück nach Hause, retten, was noch zu retten ist. Plastikeimer und Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Irgendwie müssen sie ja wieder anfangen. Das weiß auch Bob Gately. Er wisse, dass Menschen sich wieder aufrappeln. Er wisse nur nicht, wie. Von Alltag sind Louisianas Überschwemmungsgebiete noch weit entfernt.
Info 3 berichtet kompakt, das nächste Mal um 17 Uhr. Im Studio Isabel Meissen, schönen Samstag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.